dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Und in diesem Sinne einen schönen guten Tag.
Radio frei.
Stellt er sich direkt ins Bild. Da musste der Infantile musste ihn wegzerren. Naja. Auch eine Form von Phantombesitz. Wenn ich weiß, dass mir was nicht gehört, dann zerstöre ich es. Mache ich es kaputt. Und damit habe ich meinen Besitzanspruch wieder deutlich gemacht. Man kann Menschen kaputt machen, Dinge kaputt machen. Und über diesen Phantombesitz, darüber, was Kunst darf, was eigentlich linksradikal ist, und wo sind die Grenzen der Kunst? Und das ganz angstfrei, rede ich gleich mit Pebert. Unser Hauptstadtkorrespondent wird wieder mal da sein, da freue ich mich drauf. Wer immer da ist und erreichbar, ist Sergej Lochthofen. Und eine Frau, die ich nach langer Zeit erreicht habe, zum Glück, ist Eva von Redeker. Die hat ein ganz hervorragendes Buch geschrieben. Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Und da geht es eben unter anderem um den Phantombesitz. Tolle Frau, tolles Buch. Ich habe mit ihr gesprochen. Am Rande der Wissenschaftskonferenz, bevor es zu spät ist, am Zughafen. Nur schön in der Sonne gesessen, haben uns braten lassen. Und dieses sonnendurchflutete Gespräch könnt ihr hören ab 10 Uhr. Hört es? Straßenbahn. Denn wir senden hier immer noch aus der Johannesstraße 156 in Erfurt. Wir hören also heute Musik, die nicht überall erwünscht ist. Von Bertz Rache, von Danger Dan. Die Sterne. Und natürlich auch neue Sachen. Hier kommt die Kaltfront eben. Und ich meine, wir müssen Fußballmänner spielen von Iki Mell, weil das war, in der ganzen Weltmeisterschaft war das Interessanteste. Der Auftritt von Iki Mell im MoMA, im Morgenmagazin, im ZDF. Dass die das durfte. Der Danger, der Daniel darf nicht, aber der Iki Mell, gell? Also, nee. Und die Diskussion darum. Ach, die Netzgemeinde der Welt. Euch einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Carsten Rose. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Heute am 26. Juli. Nee, das ist totaler Quatsch. Das Jahr ist 26. Wir haben erst 20. der Tag, an dem ihr wisst schon.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on jet black cone. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
Schuldfrage ist nicht ganz eindeutig zu klären, warum ich heute nicht ausgeschlafen bin und auch ein bisschen mies gelaunt, wie schlecht geschlafen. Ich wurde gezwungen, von unserem Hauptstadtkorrespondenten Fußball zu schauen, und einer, der auch Druck ausgeübt hat, indirekt, also passiv-aggressiv, ist nämlich Serge Lochthofen, weil er mir dann bestimmt unterstellt hätte, wenn ich es nicht geguckt hätte. Also habe ich mich dem Druck hingegeben und habe Fußball geschaut. Herr Lochthofen, Sie haben ganz schön Einfluss auf mich.
Ja, das glaube ich nie und nimmer. Ich habe Ihnen ja schon das Resultat geliefert eigentlich gestern. Also insofern hätten Sie völlig ruhig schlafen können, Spanien ist Weltmeister.
Ja, aber ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben, direkt von Infantino oder was. Also ich habe es ja ehrlich gesagt geschaut wegen des Spektakels drumherum. Wer da so sitzt, Tom Cruise saß da mit Beckham und so. Und also diese Einblendungen, die außerhalb sind, ne, dass da tagsüber die Straßen waren voll, während das Spiel lief, wäre in Deutschland undenkbar und so. Also das Ganze drumherum ist ja schon ein Spektakel, hat mich ein bisschen an Circus Maximus erinnert und an das Kolosseum, an die Gladiatorenspiele, dass die da alle gefilmt wurden, egal wie es ihnen ging und so. Also das hat doch ein bisschen was von Brot und Spiele und die römischen Gladiatorspiele, oder?
Nur das hat es ja natürlich auch bei den 100.000, die da zuschauen, Milliarden am Ende in der ganzen Welt. Also das ist schon Unterhaltung auf einem bestimmten Niveau. Und eine Weltmeisterschaft findet Gott sei Dank nicht alle halbe Jahre statt, sondern einmal in 4 Jahren. Und hat natürlich jetzt noch einmal richtig durch den Infantino und seine Gier noch einmal einen Schub bekommen. Ich finde diese ganze Neuerung eher abscheulich, also inklusive dieser Trinkpause, die ja eigentlich eine Werbepause ist, in der Mitte dann diese Aufführung, das mögen vielleicht Jüngere besser finden, ich fand es relativ schwach, aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass einmal in 4 Jahren sich doch viele, viele Menschen weltweit versammeln und der Infantino, man muss ja sagen wir, bei aller Abscheu, die man gegenüber diesem Mann empfindet, ja auch die Bewunderung irgendwie mit einschließen, dass der das Ganze vorantreibt. In Katar hat es 5 Milliarden gebracht, jetzt sind es 15 Milliarden. Das heißt also, da ist schon etwas in Bewegung und da die roten Karten jetzt auch vom Vorstand der FIFA verteilt werden und nicht von den Schiedsrichtern, da gibt es ja diese Skandalgeschichte, wo der Donald Trump interveniert hat. Das heißt also, da entwickelt sich etwas. Ich vermute mal, die Puristen unter uns, die werden das nicht so gut finden. Ich bin ja insgesamt dafür, dass die europäischen Mannschaften und die lateinamerikanischen Mannschaften eine eigene Liga bilden und dann wieder zu normalen, seriösen Fußball zurückfinden. Aber ich vermute mal, das wird nicht kommen. Mhm. Gestern war ja interessant, wie der Donald Trump darauf reagiert, dass die Spanier gewinnen. Hat das professionell weggesteckt, hat sich da geahlt und hat sich in die Kameras geschaut. gestellt. Er ist ja im Wahlkampf und das hat ihm höchstwahrscheinlich gefallen. Er hat vielleicht verwechselt, das war keine Wahlkampfveranstaltung der MAGA, sondern das war Fußball und die meisten haben gepfiffen, als er auftrat.
Ja, und jegliche Scham hat er verloren. Das war klar, als die spanische Mannschaft gejubelt hat und den Pokal hochgehalten hat, diese ikonischen Fotos, hat er sich einfach reingemogelt, wie so ein kleiner Junge, der mit aufs Bild will. Also meine Güte.
Naja, der ist ein Showman, der sieht natürlich da, wo die Kameras sind, wo gute Bilder entstehen. Denken Sie an die Geschichte, wo er von einer Kugel gestreift worden ist, wie er sofort ikonische Bilder produzierte für seine Wählerschaft. Das heißt, da hat er schon ein Gefühl, das ist nicht jedem Politiker gegeben. Schauen Sie mal, heute wird ein neuer Premierminister in Großbritannien gewählt. Der Starmer hat keine schlechte Politik gemacht, aber er konnte nicht verkaufen. Das ist wie das Gegenteil von Donald Trump, der verkauft alles und jeden, macht schlechte Politik dabei. Das ist eben halt die Entwicklung. Und man merkt ja auch, wenn die Hälfte der Wähler in Amerika das toll finden, auch selbst höchstwahrscheinlich so sind, da ist eine Entwicklung in Gange, die wir im Auge haben müssen. Das passiert auch in Europa höchstwahrscheinlich mit einer Zeitverschiebung, dass hier auch viel mehr Show noch in die Politik kommt, was wir eigentlich nicht gutheißen können, denn es geht ja um die Sachthemen bei dieser Sache.
Die Halbzeitshow, die war ja, würde ich mal sagen, das haben die Chinesen besser gemacht. Die haben es besser choreografiert. Dieser Abklatsch, diese schlechte Kopie von We Are the World, We Are the Children, das war ja schon komisch. Und diese eigenartige Show, ich muss ja sagen, ich habe den Anfang verpasst, weil ich das nicht ernst genommen habe. Ich dachte, da kommt jetzt heute Show, Dunja Hayali kommt, nicht heute Show, heute Journal. Bin kurz auf Toilette gegangen und raus.
Ja, die heute Sendung. Nachrichten. Wir haben ihn verstanden.
Und bin raus und dann sagten mir meine Mitguckerin, jetzt hast du gerade Madonna, die mit alternden Fußballspielern im Auto reingefahren ist, habe ich alles verpasst. Habe ich da was verpasst?
Nein, also ich für meinen Geschmack passt das nicht zum Fußball dazu. Wie gesagt, auch die Unterbrechungen, die Pausen und das Ganze drumherum. Es ist sehr amerikanisch gewesen. Es mag sein, es gibt Teile dieser Welt, wo man das gut findet. Wir haben ja in 4 Jahren eine Weltmeisterschaft, die ja auf mehreren Kontinenten gleichzeitig, wo alle hin und her fliegen. Allein dieser Infantino ist ja während der Spiele dreimal, glaube ich, um die Welt geflogen. Also das heißt, es ist eine Entwicklung eigentlich, die auch, ob schön ist in gewisser Weise, aber ich befürchte, das Geld, was da eingespielt wird durch diese Spiele in Amerika, und wird dazu dienen, sozusagen noch mehr die Verantwortlichen in den Fußballorganisationen international zu korrumpieren. Das heißt, ich kann mir es besser wünschen und ich kann mir sozusagen alte Zeiten zurückwünschen, aber das wird an dieser Stelle höchstwahrscheinlich nicht passieren. Es sei denn, Sie gehen nochmal auf den Dorffußballplatz, da können Sie vielleicht dann das Ganze etwas natürlicher, etwas traditioneller sehen, aber hier im Großen und Ganzen nicht. Wir haben ja auch gesehen, waren ja zwei völlig andere, verschiedene Mannschaften. Also ich hätte Messi natürlich alles Gute noch zum Abschluss gewünscht. Das ist ein überragender Spieler, hat auch sehr, sehr schöne Spielzüge gehabt während dieser Weltmeisterschaft. Aber das Spiel der Argentinier selbst, das war ja wie eine Kneipenkeilerei. Das zerstörte alles, was man Fußball nennen kann. Und die Hoffnung, dann irgendwie doch noch ein Tor zu schießen, wenn die noch belohnt worden wäre, das wäre nicht gut. Also die Spanier sind zu Recht, auch wenn sie nicht den schönen, frischen, offensiven Fußball spielen. Eigentlich war das schönere Finalspiel das zwischen den Franzosen und den Engländern. Die Franzosen sind da ein bisschen lax reingegangen und haben dann festgestellt, die Engländer wollen es ja plötzlich doch gewinnen. Also gab es dann am Ende 10 Tore. Das ist ein schönes Fußballfest gewesen. Das, was gestern als Finale geboten worden ist, war ein Graus.
Ich sehe gerade das Kolosseum vor mir, was geplündert wurde für den Petersdom und nur noch das Gerüst dastand. Dann stelle ich mir so vor, das Riesenstadion war ein Teil, dass das irgendwann in 100 Jahren da nur noch ein Gerüst steht und dann erzählt ein Stadtführer, ja, da wurde mal sowas gespielt, da wurde ein Ball von 22 Männern da hin und her geschubst und so. Wird Fußball überleben in den nächsten 100 Jahren, was glauben Sie?
Naja, ich gehe mal davon aus, es wird ein bisschen schwer zu spielen sein, weil es ein bisschen heiß wird. Ja. Aber insgesamt glaube ich schon. Schauen Sie mal, wenn Sie in die Antike zurückgehen, da ist ja nicht nur das Kolosseum. Früher hatte jede kleine antike Stadt im griechischen Raum oder in Vorderasien hatte ein großes Stadion gehabt oder ein großes Theater. Stehen ja noch die Ruinen heutzutage. Das heißt, die Lust der Menschen an Unterhaltung und der Wunsch danach, der bleibt. Und es wird weiter noch gigantischer aufgebaut. aufgeblasen. Sie haben ja das Stadion gesehen, seine Größenordnung, das ist ja in Deutschland noch nicht vorstellbar. Das heißt, ich schließe nicht aus, dass in 100 Jahren die Allianz Arena in München schon längst abgerissen ist und man noch ein viel größeres Stadion baut. Das heißt also, da bin ich nicht so, sage ich mal, pessimistisch, dass irgendwann mal die Menschen aufhören, sich sozusagen zu amüsieren. Gleichzeitig die Politik, der Rahmen, wie er gesetzt wird, ist nicht gut. Das heißt, es sind Kriege, es ist auch das Land, das austragend war, Amerika, führt gerade einen mörderischen Krieg im Iran. Dass das einfach sozusagen selbstverständlich weggesteckt wird und weggeschoben wird. Und am Ende, sagen wir, gar keine Rolle spielt, vielleicht in der Ächtung der Russen, die zu Recht aus meiner Sicht an Sportveranstaltungen nicht teilnehmen, weil sie eben halt auch einen mörderischen Krieg führen. Aber andere können sich dann wiederum leisten, das zu machen. Da werden wir viel Konfliktstoff haben und am Ende sehen, ob dann überhaupt sozusagen eine weltumspannende sportliche Veranstaltung, ein sportliches Fest möglich ist. Im Augenblick sehe ich da eher düster in diese Richtung.
Hm. Sie sagen also Brot und Spiele, das Prinzip wird bleiben. Wir werden also noch in 100 Jahren oder 200 Jahren Brot und Spiele haben. Wir beide können das nicht überprüfen, aber man kann ja mal in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, wie Jens Spahn in die Zukunft schaut. Da könnte ich mal sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Hat Jens Spahn unterschätzt, was er da macht und wie die Öffentlichkeit reagiert? Ist das Arroganz oder was ist das? Was ist denn das? Hätte er sich doch denken können, dass das nicht gut ankommt?
Na, Sie wissen ja aus unseren Gesprächen über die Jahre hinweg, dass ich Herr Spahn nicht gerade so als schätze. Ich fand ihn immer einen ideologiegetriebenen, doch sehr konservativen und etwas lebensfremden Mann. In dem Augenblick, wo er sich mal menschlich benimmt, also das heißt, er und sein Partner zusammen sich ein Kind durch eine Leihmutter verschaffen, passiert genau das, was man gar nicht erwarten kann, dass er darüber stürzt. Ich glaube schon, dass da jemand sehr überheblich, sehr arrogant gedacht hat, also ich kriegt das hin und das ist jetzt die Sommerpause, da quatschen sie ein bisschen rum, schreiben in die Zeitung und im Herbst hat sich das so, wie das im Rundfunk bei Ihnen ja so schön heißt, versendet. Das heißt, irgendwie geht das weiter. Er hat ja seine Partei ja doch in gewisser Weise doch schwer hintergangen. Im Februar hatte die CDU noch einmal sich mit dem Thema beschäftigt und er als Fraktionsvorsitzender war da natürlich ein führender Kopf. Da lief die ganze Sache schon in Amerika. Die im Übrigen an die 200.000 Euro kostet. Das zeigt ja auch die Bigotterie dieser Leute. Und er dachte tatsächlich, dass seine Machtstellung innerhalb der CDU, vor allem die Unterstützung im konservativen Lager, ihm hilft, die ganze Sache, sage ich mal, irgendwie zu überstehen. Aber es ist scheinbar doch nicht der Fall. Für März war es klar, dass der ganze Sommer dann mit Spahn voll ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass innerhalb dieses konservativen Lagers ein schwuler Politiker ohnehin schon, sage ich mal, angezählt ist und nicht viel gilt. Aber dann noch einer, der dann bei einem wichtigen Thema, was ideologisch vor allem wichtig ist für die CDU, eins draufsetzt, das war dann doch eins zu viel. Und insofern musste ein sehr machthungriger und gut kalkulierender Politiker in dem Fall sozusagen die Konsequenzen ziehen. Es war eine richtige Entscheidung. Merz hat vollkommen klar gesehen, den Sommer überstehst du mit so einer Geschichte am Bein und die Wahlkämpfe in Mecklenburg-Vorpommern oben im Norden und in Berlin nicht.
Hm. Interessant, dass er über die Korruption nicht gestolpert ist, nämlich über die unglaubliche Maskenaffäre, wo es um Milliarden ging oder Millionen zumindest. Das hat die Öffentlichkeit und die CDU auch hingenommen.
Wenn Sie die ganze Geschichte von sozusagen Politikerrücktritten nehmen, dann stürzen die meistens nicht über die substanziellen Dinge, sondern um falsche Darstellungen in der Öffentlichkeit, falsches Timing, tatsächlich auch Überheblichkeit, das Gefühl, also mir kann hier gar nichts passieren und so etwas. Also in der Sache ist es sehr, sehr selten, dass man sozusagen über eine Geschichte, die falsch oder richtig oder nicht richtig entschieden worden ist, fällt. Bei dem Thema Corona bin ich etwas anderer Meinung als die öffentliche Meinung. Natürlich ist da einiges klebrig gewesen. Natürlich hat er auch dafür gesorgt, dass Parteifreunde bei den ganzen Geschäften bedacht worden sind. Das finde ich nach wie vor, mies. Aber ich weiß noch, wie die Situation war. Alle lechzten nach diesen Masken und da war natürlich langes Ausschreiben in der Europäischen Union, 2 Jahre warten, bis die Vorschläge kommen und dann aussuchen, nicht möglich. Das heißt also, ich glaube auch, ein bisschen die Diskussion über Corona ist im Nachhinein schief geraten. Erstens wollen viele, die aus ideologischen Gründen damals dies alles abgelehnt haben, alle Versuche sozusagen, den Menschen zu helfen, die wollen heute nochmal Recht bekommen und dann diese Maskenaffäre, wo es ja auch um Milliarden geht, die werden alle genutzt dafür, sozusagen ein schiefes Bild zu erzeugen. Ich glaube, Politiker hatten in dieser extremen Situation zum Teil auch nicht viel Spielraum zu entscheiden. Sie mussten sehr schnell handeln.
Dann wollen wir mal sehen, wer wem was verzeiht. Dramatisch ist ja, dass der Iran-Krieg wieder Fahrt aufnimmt. Droht den USA jetzt ein zweites Vietnam oder kann man das nicht vergleichen?
Naja doch, das Wort fällt schon zu Recht in diesem Kontext, weil es ist völlig, man sieht ja die Ratlosigkeit des amerikanischen Präsidenten und der Politiker um ihn herum. Man ist da reingegangen, ein bisschen ähnlich dümmlich, wie es Putin im Verhältnis zur Ukraine gemacht hat. Also wenn Sie die letzten Interviews vor Beginn des Krieges 22 von Putin sehen, dann erzählt er jedes Mal, das ist eine Frage von ein paar Tagen, wo ich das hier kläre, wir werden Kiew besetzen und das ist alles vorbei und so weiter. Nun dauert der Krieg schon länger als der russische Verteidigungskrieg gegen Deutschland, der Vaterländische Krieg. Das heißt also, das ist schon eine ganz andere Dimension. Und bei Trump sieht man auch, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wie er da rauskommt. Und er gerät immer mehr unter Druck, das wissen die Iraner, dass die Wahlen anstehen. Und er mit so einem Krieg, von dem er behauptet hat, er würde solche Kriege nie führen, kaum sozusagen die Wahlen gewinnen kann. Also insofern, sage ich mal, war es für ihn gestern sogar beim Fußball eine Veranstaltung, wo er sich mal ein bisschen freuen konnte, in der Öffentlichkeit zu stehen, ohne mit diesen schweren Themen konfrontiert zu sein. Aber er hat sie selbst erzeugt. Ich erinnere daran, der Obama und die Europäer haben damals 2 Jahre lang verhandelt mit dem Iran, bis sie ein Abkommen hatten. Das Abkommen hat er aufgehoben, anstatt mit Vehemenz darauf zu drängen, dass das Abkommen umgesetzt wird, hat er natürlich aus ideologischen Gründen das ganz aufgehoben. Und nun sind wir in der Situation, wo Donald Trump hofft, dass er noch vor den Wahlen in eine Lage kommt, wie sie vor dem Krieg war. Das heißt also nichts Neues, keine Kontrolle, kein gar nichts, sondern wenigstens die Straße von Hormuz frei wird. Das sieht nicht so aus. Die Mullahs sind da, sagen wir, richtige Zocker. Das Befinden des Landes und der Menschen dort interessiert sie überhaupt nicht. Und wenn da Zehntausende umgebracht werden, das juckt die gar nicht. Es geht um die Macht und die wollen an der Macht bleiben. Und insofern sage ich jetzt mal, ja, der Vergleich zu Vietnam ist von den Zahlen her noch nicht, sagen wir, machbar. Es sind jetzt wieder mehrere Soldaten amerikanischerseits gestorben. Aber es ist natürlich noch nicht die große Zahl wie in Vietnam. Aber die Richtung, dass man in diesem Sumpf steckt und nicht rauskommt, die ist schon ähnlich.
Boah, ich bin unausgeschlafen und ein bisschen schlecht gelaunt, Herr Lochthofen. Haben Sie vielleicht nochmal die ein oder andere gute Nachricht, die mich irgendwie lächelnd in den Tag bringt?
Ich hatte mit Interesse die Woche wahrgenommen. Normalerweise so schaue ich ja immer, ob eine gute Nachricht aus Erfurt oder aus Weimar oder aus Thüringen ist. Ich habe eine nette, gute Nachricht. Also im Augenblick, trotz Klimawandel und all den Dingen, die damit zusammenhängen und wir hier Schatten und Feuchtigkeit brauchen in dieser Stadt, laufen von den 25 Brunnen, die wir in der Stadt haben, nur 8. Ja, ist schon interessant. Aber die Stadtverwaltung gibt Hoffnung, dass vor dem Einbruch des Winters noch 10 weitere Brunnen zum Laufen kommen. Ich sehe das hier am Benari-Platz, dieser große runde Brunnen. Ich habe einfach das Gefühl, der steht ja seit Jahren trocken, dass einfach mit dem Ende der DDR das Geheimnis des Brunnenbaus verloren gegangen ist. Das heißt, Erfurt nicht in der Lage ist, das hinzukriegen. Aber immerhin 10 kommen dazu, ist ja schon nicht schlecht. Ich würde mich sehr freuen, wenn man auf dem Anger zu neuen Einsichten käme und doch ein paar Bäumchen pflanzt, die ja früher dort waren, weil einfach in dieser aufgeheizten Zeit den schweren sozusagen Hitzewellen, die wir hier erleben, natürlich grün in einer solchen Stadt wichtig wäre und die paar Sträucher, die sie da haben, das ist natürlich auf dem Anger nicht viel. Mhm. Also insofern kann es ja Hoffnung geben, dass da Einsichten sind. Und es gibt eine richtige gute, fette gute Nachricht, interessanterweise aus einer Richtung, wo ich sie nicht erwartet hätte. Tesla bei Berlin läuft das Geschäft so gut, dass sie erweitern wollen, Leute einstellen wollen und einen tollen Gewinn machen. Also dass Musk hat mit seiner Eskapaden in der Politik offensichtlich die Firma nicht ruinieren können. Es gibt immer noch guten Absatz. Was daran interessant ist, wir leben ja in einer Zeit, wo der Standort Deutschland von allen schlecht geredet wird. Also die Unternehmen, ob nun Automobilbranche, Stahl oder Chemie, sagen ganz schlimm, Energiekosten, alles ganz, ganz, ganz böse, ja, also in jeder Hinsicht. Und da ist es interessant, dass im Gegensatz zu VW und Mercedes Tesla ja gut läuft offensichtlich und in Deutschland produziert und die Autos auch gut verkauft werden und auch wettbewerbsfähig sind. Also muss doch irgendwas vielleicht im Management nicht stimmen in Wolfsburg oder Sindelfingen oder wo auch immer. Das heißt also, es ist auch mal von der Seite eine gute Nachricht, wo ich sie nicht erwartet hätte.
Nochmal zurück zum alten Angerbrunnen. Da habe ich gesehen, dass da am Fuße des alten Angerbrunnens Mangold wächst. Ich weiß nicht, ob man das ernten darf oder ob das nur zur Zierde ist. Ist mir aufgefallen. Also das sind so die neue Bepflanzung. Mangold am alten Angerbrunnen, meine Güte.
Ja, heutzutage wird ja auch in der Gestaltung bei den Gärtnern ja durchaus vieles auch, sagen wir, farblich eingesetzt. Früher hätte man das immer getrennt. Das eine ist eine Zierblume und das andere ist ein Gemüse oder wie auch immer. Das hat Gott sei Dank sozusagen nachgelassen. Man mischt das. Insofern ist Mangold mit seinen roten Blättern ja durchaus etwas, was natürlich auch dekorativ sein kann. Schöner wäre es natürlich, wenn von den 25 Brunnen in Erfurt die 25 auch gingen, wenn Sommer ist. Ja, aber wir schauen mal, wie das sich weiterentwickelt.
Das schauen wir immer, wie sich es weiterentwickelt in der Welt, in Erfurt und in Thüringen. Eingeordnet von Sergei Lochthofen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken und bis zum nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.
Meine Timeline ist geraten, ist Shitcom. Am liebsten Augen schließt, nichts mehr mitbekommen. Wir sind immer gegen Strom geschwommen. Jetzt wird der Bach zum Fluss, es wird auf uns ankommen. Gehört zu denen, die zuletzt gefressen werden. Also Flosse raus und nach dem Leichen sterben. Dann fließen meine Werte wieder Richtung Ozean, wo sich meine fucking Bande dann verbreiten kann. Bis hierhin ging es gut, weil sie im Mittelmeer saufen und es floss schon immer Blut. Und dein Opa und dein Vater wählen schon immer CDU. Und ich frag mich jeden Tag, wo bleibt deine Wut? Es ist 11:61 und sie sammeln teure Uhren, nur um anderen zu zeigen, es ist an der Zeit zu spuren. Ohne Herrscher keine Knechte, aber wer baut die Paläste? Und bist du für die Umwelt, hauen dir Bullen auf die Fresse. Ich bin so unfassbar müde, doch wir können noch nicht schlafen gehen. Denn irgendwer glaubt ihre Lügen, während wir im Bett liegen und ganz friedlich Schafe zählen. Nichts, was ich habe, ist verdient. Hab nur gewonnen in der fucking Lotterie. Die anderen haben Faschus oder es wird tierisch scheiß. Lass uns einfach dafür sorgen, dass es besser bleibt.
Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International und gleich habe ich einen Gast, der, naja, Hauptstadtkorrespondent ist, der ist ja Adelsexperte. Ob er Fußballexperte ist, das weiß ich nicht, weil ich ja kein Fußballexperte bin. Also ich weiß es nicht, ob er sich auskennt. Aber er tut zumindest so und das ist ja oftmals sehr gefährlich.
Okay, vielleicht bin ich gerannt, doch hätte besser mal ankommen sollen. Zu spät erkannt, kein Erntedank, wenn all die Pisser was anderes wollen. Bitch, please, I'm doing me, Dinge, die sich niemals ändern. Weiche Schale, harter Kern, ein Künstler, wird nie zu einem Rentner. Geplagt von Ängsten, aber tanze mit ihnen gemütlich den Jive. Nahen ja immer in Schränken, das Glück scheint wohl auf meiner Seite zu sein. Doch hier fühlt es sich grau an. Und ich weiß nicht wieso, irgendwann verpiss ich mich mit Kind und Kegelhaus und Hof. Doch solange wir noch hustlen und Rap kann
keine Miete zahlt. Liegt der Fokus im Puffen, der Fokus im Schaffensprozess, so dass Rap endlich Miete zahlt. Sie wollen Dinge von mir, wo ich vor ein paar Jahren sicher gesagt hätte, ja, das geht klar. Doch versuchen sie es heute nochmal, erinnere ich freundlich daran, wer der Chef ist. Er ist mein Traumjob, doch glaub mir, mein Bruder ist anderer Stress. Ich lauf noch, doch hat mich längst und so gern auf die Bank da gesetzt. Ja, ich häng backstage, betrete die Bretter und lebe im Jetzt. Burning down the house, the roof is on fire, doch der Tisch ist gedeckt. Sie sagen, ich wär positiv, der Sound ohne Kummer und Stress. Wie das wohl die OGs sehen, ehret die Koryphäen, pump Kimo und schrei LMS. Guck, wer Standard ist setzt, setz ich nen Standard. Es soll noch klingen, so wie du, aber doch bisschen anders. Mit euch nichts zu tun, pumpische Goon, sagt deutscher Rap ist zurück. Nein, ich bin nicht neidisch und das Leben mein Guter, es testet dich nicht. Guck, dass das lächerlich ist, hättest du checken können, wäre schon machbar. Hope dir gestern noch nicht, doch irgendwann glaub mir, es auch für dich Zahltag. Du hast die Wahl, doch entscheidest dich, Rap zu sein, denkst aber du schreibst die Hits. Hör die Platte nochmal, komm auf die Gigs und frag, wessen Vermächtnis das ist. Hörst du, wie mächtig ruft die ins Gedächtnis die Bands? Killt wieder alles, also komm ich mit Jazz. Rudi noch mit, denn im Falle des Falles sollte der Bastard schon ballern. Frei von Problemen und Ballast, frei von irgendeinem Trend, frei von TikTok, Hypes und Standards. Ey, Sound, der halt eben nicht schlapp macht. Zu Hause ist da, wo der Taube nichts ist. Du redest und redest und sagst überhaupt nichts. Ach, wie erstaunlich das ist. Sie nennen mich Live MC und ich geb ihnen recht. Sie wählen die Waffen, ich wähle das Mic. Sattel den Beat für das letzte Gefecht.
Ja, das ist so. Spillip war das, Eloise, das letzte Gefecht, ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Und es breitet sich natürlich Nervosität aus, nicht nur, weil wir Anwürfe bekommen haben, wir seien ein linksradikaler Sender. Auch aus Berlin ist der Druck relativ groß, weil natürlich da auf Thüringen geschaut wird, wie ist die Entwicklung. Und ab und zu kommt er vorbei, der Hauptstadtkorrespondent, er vergibt natürlich Noten. Und da ist die Angst sehr groß, denn die Angst regiert und Druck ist immer da. Und deswegen freue ich mich nicht so sehr, aber ich habe großen Respekt vor unserem Hauptstadtkorrespondenten Pebert. Hallo Pebert.
Ja, schönen guten Tag, Herr Rose.
Nervosität, Angst, Druck, getrieben sein, ist das positiv? Bringt das Leistung in dieser Gesellschaft?
Ja, das kommt, also wenn man den momentan aktiven Akteuren zuschaut, also zum Beispiel meinen Medienfreunden Herrn Merz und Herrn Lindemann, dann ist es natürlich positiv irgendwie. Also diese Angst macht sie produktiv, ja.
Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus werde ich mit einer halben Stunde reden mit Eva von Rediger. Darüber werden wir auch reden, was eigentlich der neue Faschismus ist und ob der Faschismus die letzte Patrone des Kapitalismus ist oder ob es ist, was man einfach so wegmachen kann, also ein bisschen den Kapitalismus und die Marktwirtschaft schöner machen kann. Und dann funktioniert das System von Rechtsstaat und Demokratie oder ob eben wirklich, und das hast du beim letzten Mal hier gesagt, das hat mich irgendwie umgehauen, dass der Kapitalismus in der Folge, wenn er unter Druck steht, sich faschisiert oder zum Faschismus wird. Ist das eine These, die du jetzt als Künstler raushaust, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder stehst du wirklich dahinter?
Ja, also natürlich als Künstler ist man immer, buhlt man immer um Aufmerksamkeit. Aber ich denke, das ist tatsächlich so der Fall, dass wenn keine anderen Griffmöglichkeiten mehr da sind, dann muss halt eben irgendwie da ein bisschen angezogen werden irgendwie. Und das hat dann faschistische Tendenzen, Auswirkungen, Konsequenzen.
Was Faschismus eigentlich ist und wie man das definiert, das würde jetzt zu weit führen, aber eine Faschisierung ist ja nochmal was anderes als Faschismus, oder?
Naja. Die Frage ist natürlich, wohin geht der Vektor, wohin geht die Richtung?
Wir wollten eigentlich nicht über Fußball reden, dennoch kommt mir in den Sinn Brot und Spiele. Das, was ja Trump da abgeliefert hat, ich weiß nicht, ob er versteht, wo er, bei welcher Veranstaltung er da war, aber das war ihm wahrscheinlich egal, oder? Es war klar, er kriegt die Aufmerksamkeit, er hat die Kontrolle und er hat die Macht und er ist schamlos, wie immer.
Ja, natürlich. Also man muss ihm, glaube ich, nur sagen, wie viel Zuschauer er hat und dementsprechend aktiviert ihn das denn. Und ich denke mal, gestern wird er schon irgendwie 1 bis 2 Milliarden Zuschauer gehabt haben, vielleicht sogar mehr.
Und wie viele davon haben ihn verachtet, was glaubst du? Was ja dann egal ist, weil das ist ja auch...
Das ist in der Aufmerksamkeitsökonomie völlig egal, ja. Es waren halt eben 3 Billionen Zuschauer.
Wie viel?
3 Billionen würde ich jetzt mal... 3 Englische Milliarden, da muss man auch immer von der kleinen und der großen Treppe sprechen, da gibt es ja viele Missverständnisse.
Billion ist bei uns Milliarden.
Genau, eine Billion ist eine Milliarde und eine Trillion ist bei uns eine Billion, also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Das nennt sich, glaube ich, die große und die kleine Treppe und es sind also unterschiedliche Benennungen.
Aber die Nullen sind immer die gleichen, ist nur ein anderer Name.
Genau.
Und eine Milliarde sind wie viel? Oh Mann, das sind 100 Millionen.
1000 Millionen.
1000 Millionen.
Eine Milliarde sind 1000 Millionen.
Ja,
das würde man im amerikanischen Raum die Billion nennen.
Ah ja. Man kann sich ja schwer vorstellen, das ist ja die Abstraktionsfähigkeit. Unsere Vorstellungskraft hat die Grenzen, die muss ja Grenzen haben, oder? Sonst würden wir explodieren und kaputt gehen.
Also unsere Vorstellungskraft wird gerade etwas über Gebühr ausgedehnt. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge von 9 Jahren war, da war halt eben der Mann ist Millionär. Hm. Und das war halt eben jemand, der unvorstellbar reich war. Und irgendwann wurde es dann zum Milliardär. Und jetzt müssen wir uns bald an die Trillionäre oder was auch immer gewöhnen.
Die Erzählung, und das war auch in deiner Kindheit so und meiner, auch im reich zu sein, viel Geld zu haben, scheint ja attraktiv zu sein, obwohl es klar ist. Ne? Jetzt am Wochenende habe ich 3 Groschenoper nach 30 Jahren mal wieder gesehen und da sagt der Brecht auch, eine Bank auszurauben ist das eine, aber eine zu gründen, das ist das Verbrechen. Das heißt, Reichtum, die Verteilung von Reichtum ist eigentlich die große Ungerechtigkeit, aber trotzdem streben die Menschen danach reich zu sein oder viele, es scheint attraktiv zu sein. Woher kommt diese Erzählung, obwohl es verknüpft ist mit Ausbeutung und mit Ungerechtigkeit?
Naja, also erstmal hat ja Brecht nicht gesagt, dass das wahre Verbrechen ist, die Bank auszurauben. Er hat ja nur gesagt, was ist das Ausrauben einer Bank gegen die Gründung einer Bank? Also ja. Er hat nur gesagt, das eine ist sozusagen doch irgendwie, bringt wesentlich mehr ein als das andere und ist natürlich auch risikofreier.
Ah.
Aber er hat es natürlich nicht direkt als Verbrechen benannt, aber konnotativ hat das natürlich, steht das natürlich im Raum.
Es steht im Raum und wir wollen ja nicht gleich alle Patronen des Kapitalismus verschießen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen tanzen und uns die neueste Musikentwicklung anhören. Einer von denen ist Upsilon, der mit Collars zusammen ein Stück gemacht hat und der verdient Aufmerksamkeit. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International und als Gast und als Co-Moderator, Mitmoderator, Überwacher ist Pebert im Studio.
Ich weiß nicht, ob die Worte reichen. Es passiert so viel, was nicht passieren sollte, um dafür genug Songs zu schreiben. Geboren mit deinem Glanz, uns wurde eine heile Welt prophezeit. Schon Sekunde null, erster Atemzug, sagten sie bei jedem Schrei, keine Angst, wird alles gut. Unbeschwertes Lachen in den braunen Augen. Aber es ist kalt da draußen. Muskelmasse aufgebaut, Zukunftsperspektiven wurden abgebaut. Lachen, wenn die Kameras laufen. Angstattacken, wenn ich nachts zu Hause den Geräuschen dieser Stadt hier lausche. Geballte Faust, wie soll ich darauf vertrauen, dass morgen schon okay wird, wenn heute schlechter war als gestern? Mein Nachbar sagt mir immer, früher da war alles besser. Heute hab ich ihn zum ersten Mal geglaubt. Mein Glanz, diese Welt hat ihn geraubt. Mit jedem Menschen, der mich anlügt, mit jedem Krieg, den sie verkaufen, mit jeder Bombe auf ein Haus, mit jeder Depression in meinem Umfeld, wegen leeren Konten, hohen Mieten, hohen Preisen. Guck, wie alles umfällt. Hohen Häusern voller leerer Menschen. Präsidenten sammeln tote Präsidenten. Ich weiß nicht genau, wo ich ihn verloren hab. Vielleicht, dass meine Freunde damals zu mir grausam waren und ich so tat, als hätte es mir nichts ausgemacht. Vielleicht mit 16 kam nach Hause, sah, dass Mama Tränen in den Augen hat wegen Traumata, die sie nie verarbeitet, sondern ausgehalten hat. Vielleicht, als der erste Bulle auf mir saß, einmal zu langsam gewesen, ich war außer Atem. Vielleicht, als die Nachricht kam auf der Autobahn kurz vor Trier, in der du sagst, du brauchst jetzt nichts mehr von mir. Ah, das ist aus, das war's. Wenn du mich siehst, sag mir, was siehst du? Ein Jung voller Gier, der nach Dingen dir sucht, die er bei sich nicht findet. Zersplitterte Pupillen, Ich brauch eine Abrissbirne, kein Architekt. Ich mach kaputt, ich lass es brennen. Hab gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der sein Glanz verloren hat und seitdem eigentlich immer danach sucht. Wo zum Geist, wo zum Fluch? Ich renne vor mir selber weg und denke, dass ich Zeit gewinn. Basketball gehofft, dass man Profi wird. Dann gemerkt, dass daraus nicht so viel wird. Hab gesucht auf Partys, sehr viel Alkohol im Spiel. Versucht aus den Lippen meiner fremden Frau Trost zu ziehen. Dachte, ich brauch niemand, lohnt sich nie. Gelernt, die Wände in meinem Zimmer hochzuziehen. Angefangen zu rappen, erste Show gespielt. Applaus gesammelt, Blicke gucken hoch zu mir. Designer Jeans, für 10 Millionen Deals. Grill Royal 893 Fisch, Eier, Kobe Beef. Den Glanz nirgendwo gefunden, außer in deinen Augen. Wenn du mir sagst, es ist für immer so, dass ich es glaube. Außer in einem Raum, Geburtstagsfeier, 4. April 2026. 0 Uhr mit Menschen, die mich lieben, muss mich nie für die verwandeln. Menschen, die wie ich träumen von eingestürzten Schlössern. Und Wellen, die den Glanz tragen einer anderen Welt. Alles auf neu, draußen wird's langsam hell. Alles auf neu, draußen wird's hell.
Epsilon. Sag's doch schon, warum du eigentlich hier bist. Also das ist, was ich nicht mag, dieses Drumherum-Gerede und ich tauche mal auf, will mal ein bisschen gucken, schön, dass wir uns wiedersehen. Im Grunde ist es doch jetzt eine Kontrolle und du kannst es doch sagen, sprich's doch einfach aus.
Naja, mir ist, ich bin von den, wir nennen sie Overlords, aus Berlin geschickt worden, weil die sich um Erfurt und um Radio frei Sorgen machen, Herr Rose, auch um Sie persönlich.
Aha, wieso?
Man sagt sich in Berlin, dass es hier irgendwelche linksradikalen Tendenzen gibt bei Radio Frei.
Über welches Medium informieren Sie sich denn?
Das sind gar keine Medien, das sind, also. Sehr ernstzunehmende Gerüchte, die in Berlin umhergehen.
Aha, ach so.
Und ich bin hier beauftragt, mal nach dem Rechten zu sehen, Herr Rose. Und jetzt äußern Sie sich mal dazu.
Nee, mache ich nicht. Wir haben auch, es gab ja eine Anfrage, bevor der Artikel bei News erschienen ist, über die linksradikalen Radios. Und wir haben nicht darauf reagiert, weil es ja tendenzielle Fragen waren. Aber die Diskussion bettet sich natürlich ein in die Diskussion darum, was Kunst, was Medien dürfen, was linksradikal ist, was Aufruf zur Gewalt ist. Und das ist das nächste Thema, was Sie auch schmerzen wird, weil in den Zeiten, als Sie in einer Punkband gespielt haben bei Bert's Rache, haben Sie auch einen Song gesungen, alle Nazis spenden Blut. Die Frage, würden Sie das heute nochmal so machen? Was hat das mit Fußballmännern zu tun? Und wieso hören wir jetzt ein langes Stück, und zwar ein sehr langes Stück von Danger Dan, Keine Angst. Der Hintergrund ist der, dass Danger Dan und Igor Levit eingeladen worden ist in die Anstalt, in diese Kabarettsendung, 100. Sendung. Dann hat die ZDF-Intendanz ihn und Igor, also Danger Dan und Igor Levit ausgeladen. Die Sendung hat trotzdem stattgefunden, die haben sich positioniert dazu. Und ein Typ in einem Kommentar unter dem Video von Danger Dan, Keine Angst, hat geschrieben, ach danke, liebes ZDF, dass ich auf den Song aufmerksam geworden bin. Und einen schönen Kommentar, den es auch dazu gab, hören wir gleich nach dem Song, damit ihr wisst, worum es geht. Die Ausladung von Danger Dan und Igor Levit bei der Sendung Die Anstalt hatte eben folgenden Song, nicht zur Folge, sondern der Grund, diesen Song wollten sie bringen. Wir hören uns an, damit ihr wisst, wovon wir reden und ihr auch redet darüber. Viel.
Es gibt ja zwei Optionen, beide machen Stress. Eine ab morgen schon, die andere ab jetzt. Wir können darauf warten, dass sie in den Parlamenten und auf der Straße erstarken, bevor wir sie bekämpfen. Und wir warten, 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 das ist erstmal bequemer. Es geht uns trotzdem an den Kragen, nur halt etwas später. Die andere Möglichkeit bedeutete schon heute Stress mit der Polizei und den ganz besonders Deutschen. Dafür eine kleine Chance, das Blatt nochmal zu wenden. Oder vielleicht das Schlimmste noch verändern zu können. Du weißt nicht, was du tun kannst, du weißt nicht, wie das geht. Hör mir zu, ich hab vielleicht eine passende Idee. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ruf erstmal ein, zwei Leute an, denen du vertraust, auf die man sich verlassen kann, und mach dein Treffen aus. Ihr gründet eine Gruppe, die keinen Namen hat, kein Gründungsdatum und auch kein Verein oder so'n Quatsch. Redet mit Bars und Kneipen, fragt, ob die für einen Abend Räumlichkeiten für eine Party gegen Nazis haben. Ladet eure Freunde ein, ein kleines Festival, DIY, Eintritt frei, sammelt auf Spendenbasis Geld. Mit dem Geld, das ihr verdient, kauft ihr Dosen, um zu sprühen, kauft ihr Aufkleber und Marker, sorgt dafür, dass jeder sieht, ihr habt keinen Bock auf Faschos und das hier ist eure Stadt. Lasst euch nicht erwischen, schaut nach Überwachungskameras. Nie ohne Handschuh, nie einen Fingerabdruck hinterlassen und erst recht nie filmen und niemals ein Foto davon machen. Von Aktionen nur denen, die selbst dabei waren, erzählen. Es geht um linke Straßenpolitik und nicht um Fame. Ihr braucht Regeln für die Kommunikation, nicht nur Nazis und Konsorten, die in eurer Gegend wohnen. Auch die Sicherheitsbehörden werden sich schnell interessieren. Ihr dürft von Anfang an alles nur geheim kommunizieren. Das bedeutet keine DMs, keine Messenger und Mails. Alles, was verboten sein könnte, immer face to face. Lasst das Handy zu Haus wegen Bewegungsprofilen. Und wenn sie euch erwischen, redet nicht mit ihnen. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Man wird sich wundern, wenn man weiß, dass in den Kern dieser Gruppen meistens nur ein paar wenige gehören. Eine Handvoll Leute reichen meistens aus, eigene lokale Antifa-Strukturen aufzubauen. Als nächstes müsst ihr die rechten Strukturen recherchieren, heimlich ihre Treffen und Demonstrationen fotografieren. Findet raus, wer sie sind, was sie tun, wo sie leben, wo sie arbeiten, und findet raus, mit wem sie sich umgeben. Baut Fake-Accounts bei TikTok und bei Telegram, dokumentiert alles, was sie schreiben, alles, was sie sagen. Holt den Papiermüll ab, lauft ihnen nach, zu ihren Häusern, ihren Wohnungen, den Treffpunkten und Bars. Meldet euch bei jeder Single-Börse an, irgendwie und irgendwann kommt man an jeden Nazi ran. Werdet dreist, delinquent, akribisch und kreativ, Stück für Stück füttert ihr so euer Antifa-Archiv. Faschos leben abgeschottet, sie leben im Wahn, mit Argumenten kommt man meistens nicht mehr an sie ran. Die Erfahrung zeigt, dass aber trotzdem doch etwas passiert, wenn man ihr gesamtes Umfeld kontaktiert. Früher nannte man so etwas Outing-Aktion. Es hingen Flyer und Plakate in den Vierteln, wo sie wohnen, mit Fotos und Funktionen, mit Namen und mit Adressen. Niemand wird ein Nazi-Schwein als seinen Nachbarn möchten. Das flankierte man mit ein paar Telefonaten, um ihre Schulen, Unis, Arbeitgeber zu beraten. Man wünschte einen guten Tag und fragte dann, wie passt so etwas in eure Firmenphilosophie? Helft euren Lokalzeitungen mit Informationen, wenn sie nicht schon von selbst dahinter kommen, dass es Probleme gibt mit Nazis in der Stadt. Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach. Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast. Doch ihr werdet blöd, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst. Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil. Es gibt so viele Faschos bei der Polizei. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Man möchte meinen, dass die Sicherheitsbehörden rechte Strukturen nicht bekämpfen, sondern fördern. So mancher Polizist steht für die AfD zur Wahl. UNITA hat die Munition vom KSK. Das bedeutet parallel zum Recherchieren, müsst ihr eure Sicherheit selbst organisieren. Nazis machen ihre Politik immer mit Angst, mit Hass, mit Terror und roher Militanz. Man kann ihnen vieles vorwerfen, aber jedoch nicht, dass man das, was sie mit uns vorhaben, nicht wisst. Und die Geschichte hat uns schon mal gezeigt, es wird noch schlimmer, wenn man gar nichts tut und schweigt. Keine Angst, nehmt es selber in die Hand. Die sehen gefährlich aus, aber wir legen sie lang. Koordiniert euch, fangt an zu trainieren. Wenn ihr zusammen kämpft, dann kann es funktionieren. Schon am ersten Tag, wenn ihr die Party macht, besteht die Möglichkeit, dass es vor der Türe kracht. Also plant immer mit der Konfrontation. Habt Überraschungen dabei, wenn sie kommen. Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt. Ich lass ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant. Ist dir klar, was zu tun ist? Ich sag nichts mehr dazu. Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Nanu. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. 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 Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst.
Niemals in die Angst gehen, keine Angst, hat meine Therapeutin gesagt und sie hat natürlich recht. Habe ich jetzt Angst vor den Konsequenzen, dass wir bei Radio Frei dieses Lied spielen? Habe ich Angst vor Einschüchterung? Es gab einen Artikel von Nios, wir wurden als linksradikales Radio bezeichnet. Das sind natürlich Einschüchterungsversuche und auch das ZDF hat diesen Song eben nicht ausstrahlen lassen. Die waren eingeladen, Igor Levit, Danger Dan zur 100. Ausgabe von der Kabarettsendung Die Anstalt. Der Song hat deswegen natürlich Aufmerksamkeit erregt. Das wäre dann irgendein Lied, ein langes Lied auf dem Pianoalbum, was im September erscheint von Danger Dan. Es hatte eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und dass das vielleicht auch ein Move, ein Twist ist, über den wir gleich sprechen, könnte sein, dass es ein sehr guter PR-Trick ist, ist es wahrscheinlich nicht. Pebert, du bist aus Berlin angereist, um die Dinge zu klären. Du magst Danger Dan musikalisch nicht so, also du bist jetzt nicht unbedingt Fan?
Ja, nee, also nicht unbedingt, aber es, also ich würde dem Lied schon eine Relevanz einräumen. Das hat der Danger Dan schon öfter. Also musikalisch holt mich das nicht hinterm Ofen vor. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die Absicht des Lieds.
Ist das von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit gedeckt oder ist das Aufruf zur Gewalt, zur Lynchjustiz oder wie diese Vorwürfe lauten?
Nee, also ich hab da keinen Aufruf zur Gewalt drin gehört. Ich habe eigentlich nur einen Aufruf zum wie soll man sagen, rechtlich korrekten Widerstand habe ich da mehr gesehen. Also dass man halt eben vorsichtig sein soll und alles beobachten soll, alles auch dokumentieren soll, aber gleichzeitig irgendwie vorsichtig sein soll mit den digitalen Endgeräten, dass man sich selber halt eben möglichst nicht angreifbar macht. Aber ich habe da, also beim Aufruf zur Gewalt, da kenne ich schon andere, die da etwas deutlicher sind.
Wie zum Beispiel Slime, also eine Punkband aus den 70er oder 80er.
Ja, genau.
Die in Wir wollen keine Bullenschweine, das war ja dann, das war direkter Angriff auf Staatsdiener, was es ja hier in dem Fall nicht war, obwohl da die Hammerbande gegrüßt wird und naja, man kann das so verstehen. Interessanter als den Song finde ich ja die Debatte darum und die ist interessant, weil zum Beispiel ein Kommentator von der Taz eine fragwürdige Antifa Romantik in den Raum stellt im Kommentar und sagt, das ist verständlich, dass das ZDF dem keine Biene bieten wollte, also dem keine Bühne bieten sollte und der Spiegel ist stabil und sagt, dass der Intendant des ZDF anfängt, antifaschistische Lieder zu zensieren, ist leider ein furchtbares Zeichen. Ich hätte es eher umgedreht gedacht, oder?
Nee, Moment, aber der Spiegel, der zitiert ja Danger Dan hier, ne? Das ist ja ein Zitat und bei der Taz, das ist genau das, was man von der Taz erwarten kann, Herr Rose.
Ach so, das ist gar kein linkes Medium?
Nee, also nicht, dass ich wüsste.
Ach so, ja. Und es gibt einen eigenen, sogar schon einen eigenen Wikipedia-Artikel über diesen Song. Die Debatte darum in den Kommentarzeilen war ja auch, finde ich, noch interessanter als alles drumherum. Und eine Claudia Wangerin schreibt, da ging es um den Song von Slime, der ja auch natürlich nirgendwo gespielt wurde, im Radio, auch nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Wir wollen keine Bullenschwänge, ging es hauptsächlich gegen Staatsdiener. Dieser Song, also Keine Angst von Danger Dan, richtet sich hauptsächlich gegen kleine Nazi-Prolls, die zum Beispiel bei ihren Arbeitgebern geoutet werden sollen, weil Arbeitgeber ja die besseren Menschen und völlig immun gegen rechte Ideologie sind. Wenn wir nicht gerade von Müllermilch oder Tesla in Brandenburg reden, da werden die Geouteten wahrscheinlich gleich nicht zu Vorarbeitern befördert. Das Lied drückte doch zumindest ein gewisses Restvertrauen in die Wirtschaftselite dieses Landes aus. Steile These, aber sie schreibt Antifaschismus minus Antikapitalismus. Insofern ist es vielleicht ein besonders raffinierter Coup von Linksgrünversifften, also den, die es da vermeintlich geboten haben, das Lied nicht im Öffentlich-Rechtlichen zu präsentieren. Sonst würde es nur die Anti-Establishment-Attitüde der Rechten stärken. Das ist jetzt sehr um die Ecke gedacht. Also man könnte sagen, dass das Ausladen war eigentlich ein guter Move, um den Rechten die Munition zu nehmen, zu sagen, seht ihr, das ist staatstragender Antifaschismus, das ist Linksradikales im Öffentlich-Rechtlichen. So verstehe ich das. Wie verstehst du das?
Na, sagen wir mal, es gibt eine dunkle Seite von mir, die versteht halt eben, die würde sagen, dass halt eben auch Danger Dan und Igor Levit Bestandteil des Establishments sind. Die haben beide wahrscheinlich ein ganz angenehmes Einkommen und ein schönes Leben und vielleicht auch ein Haus in Italien und auf diesem Standpunkt sagt man dann, naja, also das wollen wir schon alles irgendwie schön behalten und die Gemütlichkeit, die mögen wir gerne, aber es soll halt eben keine Nazis geben und von daher würde ich die These dieses Leserbriefs oder dieser Frau schon zu großen Teilen unterschreiben.
Also was meint denn Antikapitalismus minus Antifaschismus? Nee, oder? Ja. Nee, Antifaschismus minus Antikapitalismus. Ja. Also es ist nicht antikapitalistisch, weil die These, und das haben wir eingangs gesagt, wenn die ganzen Nazis nur weg sind, wenn die Faschisierung aufhört, wenn wir die Strukturen bereinigt haben, dann kann die Marktwirtschaft, der Kapitalismus mit Rechtsstaat und Demokratie gut funktionieren. Ja, genau. Und sie sagt, nee, das ist, so einfach ist die Rechnung nicht, Antikapitalismus und minus Antifaschismus.
Damit sind wir ja wieder beim Anfang des Gesprächs mit der Faschisierung und den faschistischen Tendenzen des Kapitalismus, also kann man den Kapitalismus schön machen oder ist der Kapitalismus an sich in letzter Instanz eine sehr hässliche Angelegenheit?
Eine hässliche Angelegenheit, die sich faschisieren muss, wenn die Krise da ist. Das ist ja deine These.
Ja, genau.
Also kann man, also ist im Antifaschismus ist es im Grunde systemstabilisierend. Wäre der Umkehrschluss.
Dazu sage ich jetzt nichts mehr, Rose.
Das würde jetzt so, ja, aber das ist ja Brainfuck oberster Güte, weil du ja denkst, ja, gegen Nazis zu sein, das ist ja erstmal total korrekt, oder?
Ja, genau. Ja.
Wir hören jetzt einen Song von dir, von deiner Band Bert's Rache. Ich weiß nicht, ob der jemals im Radio gelaufen ist. Wir spielen ja auch dieses Lied von Danger Dan unter Dokumentationszwecken, um darüber zu reden. Der ist aus den 90ern.
Ja, es ist sozusagen ein Aufruf zur Gewalt aus den D-Mark-Zeiten noch.
Mhm. Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich nie im Radio gelaufen und ist noch härter als der Song Keine Angst von Danger Dan, weil da, das ist, ob das nun ironisch, lakonisch gemeint ist. Wir hören den Song und dann frage ich dich, ob du den wieder so singen würdest. Jeder Nazi spendet Blut von Bert's Rache.
Mehr. Viel mehr müssen Eisenketten her. Drehen wir gemeinsam den Spieß herum, dann geht die Angst im Faschol-Lager um. Jeder Nazi spendet Blut. Ab sieben Liter ist er gut. Machen. Wenn wir nur reden, werden die ewig weitermachen. Wir alle haben ein bisschen Schiss und stehen nicht auf Gewalt. Doch jetzt machen wir zusammen die Nazi-Schweine kalt. Jeder Nazi spendet Blut. An 7 Liter ist er gut. Jeder Nazi.
Berts Rache, jeder Nazi spendet Blut, am Gesang, nee, nochmal nicht. Am Gesang, Pebert, du hast damals gesungen und gleichzeitig